So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Darstellungstheorie, heute im virtuellen Format. Das heißt, dass ich hier alleine im Raum bin. Das Aufnahmegerät läuft so wie immer, damit Sie alles, was ich so nebenbei quatsche, sich nochmal anhören können, wenn Sie möchten. Denn es gibt jetzt zwar eine Videoübertragung, aber die wird nicht aufgezeichnet. Sie müssten da jetzt hoffentlich meine Notizen sehen zum Thema Orthogonalität und insbesondere müssten Sie jetzt den Satz da eigentlich nochmal sehen. Und ich erzähle noch mal kurz, was wir da zeigen wollen, bevor ich dann an die Tafel gehe und mit dem Beweis weitermache. Das ist der Satz von, oder einer der Sätze von Frobenius. Da haben wir unsere Grundvoraussetzung und dann zwei einfache CG-Modulen, V1 und V2. Die Darstellungen dazu sollen Delta 1 und Delta 2 heißen und die Charaktere Chi 1 und Chi 2. Dann ist die erste Aussage, Aussage A, dass wenn die beiden Modulen nicht CG-isomorph sind, dass wir dann eine Darstellung der Null haben als Summe über alle Gruppenelemente g und dann Chi 1 von g mal Chi 2 von g hoch minus 1. Das haben wir schon bewiesen, das haben wir gemacht, indem wir Satz 3.10 benutzt haben und dann da Teil a, der passte genau dazu. Und Aussage b ist, dass wir die Gruppenordnung bekommen, indem wir summieren über alle Gruppenelemente und dann ausrechnen Chi 1 von g mal Chi 1 von g hoch minus 1. Wenn wir also den gleichen Charakter benutzen und dann aufsummieren über die Produkte, bei denen man einmal das Gruppenelement und einmal das Inverse davon einsetzt, dann kommt genau die Gruppenordnung raus. Diese Summe ist dann niemals Null, weil eine Gruppenordnung ja niemals Null ist. Und das werden wir gleich beweisen, auch wieder mit Satz 3.10, aber diesmal mit Teil b. Und ich möchte nochmal die Notation einführen, die wir beim letzten Mal hatten. Da hatten wir nämlich zwei geordnete Basen, B1-Hut und B2-Hut von V1 bzw. von V2. Und wir haben nochmal diese Matrizen hingeschrieben, die Abbildungsmatrizen, die wir auch schon aus Satz 3.10 kennen. Und zwar soll, wir brauchen jetzt nur Großdelta 1, genau. Wir betrachten jetzt ja nur Chi 1 und Delta 1 und deswegen brauche ich auch nur Großdelta 1. Für jedes Gruppenelement G, aus G soll Großdelta 1 von G die Abbildungsmatrix sein bezüglich der Basis B1 Hut für das Element Delta 1 von G, also für die von dem Gruppenelement G auf V1 bewirkte Abbildung. Das ist einfach eine Abbildungsmatrix, wie in der linearen Algebra. Und mit dieser Vorbemerkung können wir dann jetzt uns erinnern, dass wir Teil A schon kennen und dass wir jetzt nur noch Teil B beweisen. Da gehe ich jetzt an die Tafel. Und ich werde zwischendurch immer mal gucken. Vor allem werde ich gucken, ob ich im Chat irgendwas sehe. Denn dann können Sie sich da beschweren, wenn Sie mich nicht verstehen oder wenn irgendwas nicht zu lesen ist oder es sonst irgendwelche Probleme gibt. Vielleicht bin ich auch schusslig und komme an irgendeinen Knopf und irgendwas funktioniert nicht. Dann ist gut, wenn Sie mir direkt Bescheid sagen. So, für Teil B nehme ich mir einfach die Dimension von V1 her über C. Da brauche ich einfach nur diese Notation. Und jetzt gucke ich mir die Summe an, von der wir zeigen wollen, dass sie genau die Gruppenordnung ist. Die schreibe ich also nochmal hin. Summe über alle Basis G, Chi 1 von G, mal Chi 1 von G minus 1. Ich befürchte, dass die Tafel so laut ist, beziehungsweise das Schreiben der Tafel, dass da nicht so viel zu verstehen ist. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass man das auf der Aufnahme halbwegs hört und ich kann ja auch, das wird echt schwierig, ich kann versuchen, beim Schreiben nicht so viel zu quatschen und dafür eher in den Schreibpausen. Die Summe, die wir uns hier jetzt gerade angucken, ist die, die wir aus Satz 3.10 kennen, Teil B. Da kann ich jetzt also einfach einsetzen, wie ich auf diese Summe komme. Das sind dann die entsprechenden aufmultiplizierten Matrix-Einträge von der Abbildungsmatrix Großdelta 1 jeweils von G und dann laufe ich über alle G aus G. Ich laufe immer noch alle Gruppenelemente und jetzt drücke ich Chi 1 von G aus als Spur der entsprechenden Abbildungsmatrix für die bewirkte Abbildung
Denn das ist ja das, was ein Charakter macht. Der Charakter nimmt ja die Darstellung, bildet die Gruppenelemente mit der Darstellung ab, dann werden das Abbildungen des Vektorraums, dafür gibt es eine Abbildungsmatrix und dann berechne ich die Spur der Matrix. Und nichts anderes mache ich hier. Deswegen komme ich hier immer auf diese Diagonaleinträge der Abbildungsmatrizen und dann summiere ich die einfach alle auf. Dann komme ich auf diesen Ausdruck und jetzt summiere ich über alle GSG.
Hallo, schön, dass Sie da sind, aber bitte machen Sie Ihr Mikro aus. Hallo. Moment, ich mache das mal kurz für Sie, damit es hier keine komische Rückkopplung gibt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
So, da habe ich, eigentlich habe ich nur die Definition der Spur benutzt und der Satz kommt eigentlich erst danach. Also, schreibe ich hier die Definition G1 und jetzt kommt, glaube ich, das. Dass wir das anders ausdrücken, nämlich mit Hilfe der Formel, die in 3.10b steht, mit diesen Deltas und so. Und wenn ich das mache, dann lande ich bei der Summe und lande ich bei S bis N. Summe K gleich 1 bis N. Und wie drücke ich jetzt diese Einträge hier aus, diese Matrix-Einträge? Na, da habe ich Delta IK und dann jeweils mal 1 durch die Dimension des Vektorraums, das ist N, mal Gruppenordnung. Das steht alles da drin, wenn ich entsprechend einsetze, was wir hier haben. Also Delta IK mal Gruppenordnung. Und jetzt gucken wir, was passiert hier. Delta IK wird ja immer unterwegs 1 mal 1, nämlich dann, wenn I und K übereinstimmen. Und das passiert quasi immer einmal. Also wenn hier I gleich 1 ist und K gleich 1, dann passiert das einmal, dann bekomme ich einmal diesen Eintrag und dann beim nächsten Mal auch wieder. Das heißt, insgesamt passiert das so oft, wie wir hier Summanden haben und das sind n Stück, also habe ich n mal hier den Eintrag 1 und sonst habe ich immer den Eintrag 0. Dann habe ich da stehen n mal 1 durch n, das kürzt sich also weg, mal Gruppenordnung und das ist die Aussage. Und fertig ist Satz 4.1. Dann gucke ich jetzt mal, das ist wirklich total irritierend, wenn ich nicht in Gesichter gucke, sondern nur hier auf dieses Symbole. Vielleicht können Sie ja dazwischendurch irgendwelche Emojis benutzen oder so, damit ich irgendeine Ahnung habe, ob Sie halbwegs klarkommen oder ob es noch irgendwo Probleme gibt. Und konkrete Fragen bitte einfach im Chat hinschreiben oder sich irgendwie melden und dann, oh, da kommen Smileys, danke und Daumen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist viel besser, als wenn ich so ins Leere spreche. Super. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Korollar 4.2. Diesmal geht es um zwei G-Modulen für unsere endliche Gruppe G, die wir die ganze Zeit da rumlaufen haben. Die sollen V1 und V2 heißen und die sollen nicht G-isomorph sein. Und die Behauptung ist, dass die dann verschiedene Charaktere haben. Und der Beweis ist ganz kurz, der passt einfach hier auf die nächste Tafel. Ja, wir können uns ja mal Charaktere hernehmen. Das funktioniert ja so, dass wir uns eine Darstellung nehmen, die zu V1 gehört und eine Darstellung, die zu V2 gehört. Und dann habe ich dazu passende Charaktere. Und die Namen für die Darstellung brauche ich nicht, deswegen führe ich die jetzt nicht extra ein. Beweis V2. Ich schreibe also jetzt direkt Charaktere hin, die zu V1 bzw. zu V2 passen. Seien G1, G2. Zu Darstellung für V1 bzw. V2. Und dann nehmen wir mal an, dass die gleich seien. Oder setzen das voraus und dann gucken wir, was passiert. Gut. Jetzt könnten wir nochmal zurückgehen und überlegen, was heißt das denn jetzt eigentlich nochmal? Und dann, ja, das machen wir einfach und dann wenden wir an, was wir wissen. Also, dass diese Charaktere gleich sind, heißt, dass die jedes Element gleich abbilden. Das heißt, egal welches Gruppenelement ich nehme, wenn ich das, die davon bewirkte Abbildung mir anschaue und dann eine Abbildungsmatrix bilde, dann kommt da immer die gleiche Spur raus. Egal, ob ich hier die Spur bilde oder hier. Und jetzt schauen wir uns mal Satz 4.1 an. Chi 1 und Chi 2 sind gleich. Wenn ich also jetzt mal Teil A nehme und da einsetze, was passiert, und ich darf das, weil V1 und V2 nach Voraussetzung nicht CG-isomorph sind. Ich hätte, glaube ich, mir dazu schreiben müssen, dass die einfach sind.
Ich denke nochmal drüber nach, ob es auch allgemeiner gilt. Aber für den Moment möchte ich, glaube ich, sagen, dass die einfach sein sollen. Zwei einfache. Und ich wende es auch nur für einfache an. Ich gehe mal kurz durch, wo ich das demnächst brauche.
Ja, okay. Ich schreibe jetzt hier an die Tafel und wenn ich dran denke, korrigiere ich das später in den Notizen, aber Sie hören ja live zu und können das dann jetzt live korrigieren. Zusätzlich sein V1, V2 einfach. Denn dann kann ich den Satz von vorher benutzen. Da steht ja explizit drin, dass V1 und V2 einfach sein sollen. So, nochmal zurück. Wir sind in Teil A. V1 und V2 sind nicht CG-isomorph. Das ist genau die Situation, die wir hier haben. Und dann sagt uns ja Teil A, dass dann die Summe über diese Charakterwerte 0 ist. Wir haben jetzt also mit Satz 1 A, dass, ich lasse hier mal irgendwo Platz, dann könnte das didaktisch schön werden, wir werden es erleben. Ich wende A an, also die Einfachheit und die Nicht-Äquivalenz der dazugehörigen Darstellung und bekomme, dass die Summe über alle G aus G, über Chi 1 von G mal Chi 2 von G, hoch minus 1, gleich 0 ist. So, das ist jetzt A. Wenn ich aber jetzt hier einsetze, dass Chi 1 und Chi 2 gleich sind, dann steht da die Summe über alle G aus G, Chi 1 von G mal Chi 1 von G hoch minus 1. Und das sieht doch eher aus wie die Gleichung aus Teil B. In Teil B steht, da brauchen wir gar kein Chi 2, dass wenn ich so einen Charakter Chi 1 habe, der zu einem einfachen CG-Modul gehört, dass dann genau diese Summe, die hier steht, die Gruppenordnung ist. Widerspruch? Denn wir haben gesagt, dass so eine Gruppenordnung nie 0 sein kann. Gruppen sind halt nie die leere Menge. Dementsprechend kann ich aus diesem Sei einen angenommen machen und am Ende kommt tatsächlich ein Widerspruch raus, das heißt, die beiden Charaktere können nicht gleich sein. Und ich laufe ständig aus dem Bild, aber das macht nichts, denn die Tafel ist ja auch wichtiger. So, okay, ich merke mir also, bei Korrelat 4.2 muss noch die Einfachheit mit rein und wir haben jetzt wirklich nur Satz 4.1 angewandt. Mit den beiden Teilen zusammen, dann können wir jetzt weitergehen. Ich gucke mal, ob da irgendwie Beschwerden kommen oder Fragen. Nö, sehe ich gerade nichts, sondern ich sehe Leute, die zuhören, Leute, die freundliche Smiley-Gesichter machen. Okay, dann wollen wir jetzt weitergehen, denn das nächste Ziel ist, Charakterwerte besser zu verstehen. Also mal zu gucken, wo genau diese komplexen Zahlen eigentlich liegen. Ich glaube, ich muss auf die nächste Seite gehen. Ja, genau. Dazu müssen wir uns, ja, manche von uns müssen sich nur erinnern und manche lernen jetzt vielleicht neu, was Einheitswurzeln sind. Dazu nehmen wir uns eine natürliche Zahl n her. Eine komplexe Zahl y heißt n-te Einheitswurzel genau dann, wenn ihre n-te Potenz 1 ist. Oder anders gesagt, es ist einfach eine Nullstelle des Polynoms x hoch n minus 1. Dann kann man noch unterscheiden zwischen irgendwelchen Einheitswurzeln und den sogenannten Primitiven. Eine Einheitswurzel heißt nämlich primitiv genau dann, wenn keine vorherige Potenz schon 1 wird. Oder anders ausgedrückt, dieses Element muss ja von 0 verschieden sein, ansonsten kann eine Potenz davon mit einer natürlichen Zahl als Exponent nicht 1 werden. Und das heißt, dass es ein Element ist, das in der multiplikativen Gruppe des Körpers C lebt. Und dann kann man da über die Ordnung des Elements sprechen. Das ist dann ja die Ordnung, die sich auf die Multiplikation bezieht. Dementsprechend kann man die primitiven n-ten Einheitswurzeln auch so erklären, dass es genau die Einheitswurzeln sind, bei denen die multiplikative Ordnung genau n ist. Ja, das sind verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Und jetzt kann ich mir den sogenannten n-ten Kreisteilungskörper angucken.
über QNC. Das Ganze kann man auch noch verallgemeinern. Stichwort Galois-Theorie. Manche hier wissen da Bescheid. Jetzt möchte ich erstmal ganz konkret oberhalb von Q und innerhalb von C den Entenkreisteilungskörper definieren. Das ist dann auch wirklich der. Es gibt dann nur einen. Und was ich da mache, ist, dass ich mir eine natürliche Zahl n hernehme und eine primitive n-te Einheitswurzel. Und dann bilde ich den Durchschnitt aller Teilkörper von C, die Q enthalten, und diese primitive n-te Einheitswurzel. Das ist dann der sogenannte davon erzeugte Teilkörper von C. Und in der Galois-Theorie sagen wir dann dazu, Q adjungiert dieses Element. Ich habe das hier Y genannt. Das ist der Ente-Kreisteilungskörper über Q in C. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass man einfach sich diese ganzen Enteneinheitswurzeln nimmt. Eine primitive erzeugt die nämlich alle multiplikativ, das kann man sich auch überlegen. Und dann bildet man Linearkombinationen aus denen mit Koeffizienten aus Q. Und dann kann man sich überlegen, dass da ein Körper rauskommt und dass das dasselbe ist, als wenn man den Durchschnitt über alle Teilkörper von C bildet, die gleichzeitig Q enthalten und diese Enteneinheitswurzeln. Und das geht alles, wie gesagt, noch allgemeiner. Wenn man jetzt schon Galois-Theorie gehört hat, dann hat man vielleicht das Stichwort Zerfällungskörper im Hinterkopf. Ja, genau, das ist dann innerhalb von C der eindeutig bestimmte Zerfällungskörper für das Polynom x hoch n minus 1 über Q. Und bevor ich jetzt weiter über Galois-Theorie rede, stoppe ich mich selbst und gehe zu Beispiel 4,3. Eins ist eine Einheitswurzel für jedes n aus n. Minus 1 ist eine zweite Einheitswurzel und auch eine vierte, aber es ist keine primitive vierte Einheitswurzel, denn minus 1 hoch 4 ist zwar 1, aber minus 1 hoch 2 ist ja auch schon 1 und 2 ist kleiner. Das heißt, dass minus 1 nicht die multiplikative Ordnung 4 hat, sondern Ordnung 2. I ist eine vierte Einheitswurzel und ist sogar eine primitive vierte Einheitswurzel. Und es gibt so eine Art Bauanleitung, wie man sich Einheitswurzeln basteln kann, nämlich in der Form e hoch 2 pi durch das n, zu dem man eine n-te Einheitswurzel haben möchte. Und auf die Art und Weise kriegt man immer eine Primitive. Und dann kann man halt Potenzen davon ausrechnen und kriegt dann die ganzen anderen. Das ist so eine Bauanleitung. Und das kann man sich auch alles grafisch veranschaulichen, indem man sich die komplexe Zahlenebene hinmalt und dann im Einheitskreis einfach mal guckt. Da hat man auf jeden Fall die Zahl 1. Das ist ja immer eine Einheitswurzel. Und dann kann man sich die entsprechenden Winkel angucken und schauen, wie unterteilt sich jetzt der Einheitskreis in so Segmente. Dann kriegt man ein regelmäßiges n-Eck und die Eckpunkte werden genau die n-paarweise verschiedenen Einheitswurzeln. Und dann kann man gucken, welche davon primitiv sind und welche nicht. Das führt wieder Richtung Gruppentheorie. Und wieder schweife ich ab. Q adjungiert I, also der vierte Kreisteilungskörper, ist ein Quotientenkörper des Rings der ganzen gaußschen Zahlen. Und das ist einfach die Menge aller komplexen Zahlen, bei denen Real- und Imaginärteil rational sind. Ja, das war so ein kleiner Einblick in Kreisteilungskörper. Und wie Sie vielleicht beim Zuhören merken, ist es sehr einfach, mich dazu zu bringen, dass ich da massiv abschweife und ganz lange über Galois-Theorie rede und über die Gruppentheorie, die da jetzt im Zusammenhang damit wichtig wird. Und ich bremse mich jetzt und gehe zu Lemma 4,4. So, Moment, da kommt gleich ein bisschen Notation für den Beweis. Aber erstmal gucken wir uns das Lemma an. Und dann können Sie das Lemma in Ruhe verdauen, während ich die Tafel wische. Wir haben unsere Voraussetzung G mit unserer endlichen Gruppe. Und jetzt gucken wir uns irgendein CG-Modul an, V, und dann eine Darstellung dazu und einen Charakter dazu, oder den Charakter zu dieser Darstellung, der soll hier heißen. Und dann nehme ich mir noch ein Gruppenelement her, G. Und jetzt werden wir ein bisschen genauer verstehen, was mit dem Charakterwert dieses Gruppenelements G los ist. Einerseits können wir uns nämlich überlegen, dass dieser Charakterwert in einem Kreisteilungskörper liegt. Und wir können das auch noch genauer herausfinden, wenn wir uns nämlich die Ordnung des Elements G in der Gruppe G anschauen. Und wenn wir die M nennen, dann liegt der Charakterwert Chi von G im m-ten Kreisteilungskörper über Q. Da haben wir also eine ziemlich genaue Vorstellung, wo dieser Charakterwert liegt. Und dann kann man das sogar noch ein bisschen genauer machen. Man kann nämlich sogar zeigen, dass man den Charakterwert als Summe von m-ten Einheitswurzeln schreiben kann. Das ist ja noch deutlich stärker, als einfach nur zu sagen, dass das Element im m-ten Kreisteilungskörper liegt. Und Aussage B ist, dass Charakterwerte von Inversen dasselbe sind wie der Charakterwert des entsprechenden Elements komplex konjugiert. Anders ausgedrückt, wenn ich mit Stern die komplexe Konjugation bezeichne in C, und nochmal zur Erinnerung, das heißt, dass ich den Realteil gleich lasse und beim Imaginärteil das Vorzeichen ändere, dann können wir zeigen, dass Chi von dem Inversen von G, also Chi von G hoch minus 1, dasselbe ist, als wenn ich Chi von G berechne und dann komplex konjugiere. Heißt zum Beispiel auch, dass wenn ein Gruppenelement einen Charakterwert hat, der zufällig eine reelle Zahl ist, dass dann das Gruppenelement und sein Inverses den gleichen haben. Das ist eine einfache Konsequenz daraus. So, ich würde sagen, wir lassen das mal kurz so stehen und ich wische die Tafel. Und dann gucken wir uns ein bisschen Notation an, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, damit wir dann gleich im Beweis ein bisschen schneller loslegen können. Achso, ich quatsche jetzt dazwischendurch immer ein bisschen. Wenn an der Tafel irgendwas zu schnell geht oder wenn das nicht gut lesbar ist und Sie sich das nochmal genauer angucken wollen oder größer, dann können Sie sich natürlich kurz bei mir beschweren und ich kann mit der Kamera was machen. Was aber auch geht, ist einfach zwischendurch Screenshots zu machen. Also bitte keine Hemmungen haben, das einfach zu tun und sich das dann später nochmal genauer anzugucken. Dazu gehört auch, dass Sie mir sagen, wenn ich im Bild stehe. Denn normalerweise ist mein Talent, aus dem Bild rauszulaufen. Das ist ja auch nicht so schlimm, Sie hören mich ja noch. Aber wenn ich davor stehe, wenn Sie gerade einen Screenshot machen wollen, dann bitte auf jeden Fall auch Bescheid sagen. Okay, gucken wir uns mal kurz die Notation an, die wir brauchen. So, dazu habe ich mir überlegt, dass wir uns wieder n setzen als Dimension unseres Vektorraums. Die Darstellung, die wir da haben, die zu dem Modul V gehört, soll klein Delta heißen. Der Charakter heißt ja vorher schon Chi. Und dann, jetzt müssen wir ein bisschen lineare Algebra machen, brauchen wir eine geordnete Jordan-Basis. So, und da möchte ich jetzt kurz drüber sprechen. Was machen wir da also? G ist ein Gruppenelement, Delta ist eine Darstellung. Delta von G bewirkt also jetzt einen Automorphismus des Vektorraums V. Und das Ganze passiert über dem Körper C. Der ist algebraisch abgeschlossen und das bedeutet, dass es eine Jordansche Normalform gibt, dass wir also eine Abbildungsmatrix finden können für Delta von G, die diese schöne Blockgestalt hat, wo man auf der Diagonale die Eigenwerte sieht und so weiter. Das geht in dieser Situation und dann nehme ich mir jetzt eine Basis her, B-Hut, die so ist, dass die Abbildungsmatrix bezüglich dieser Basis diese schöne Jordangestalt hat. Insbesondere habe ich dann da auf der Diagonale die Eigenwerte stehen und das ist wichtig für uns, weil das ja heißt, dass wenn wir jetzt den Charakter Chi betrachten, dass wir dann, also der Charakterwert von G ist ja einfach die Spur der Abbildungsmatrix und das ist dann einfach die Summe der Eigenwerte. Und das ist die Brücke zu dem, was wir da zeigen wollen. Wir wollen ja darauf hinaus, dass Chi von G eine Summe von Einheitswurzeln ist und der erste Schritt ist, sich zu überlegen, ja, wie kriege ich denn eine schöne aussagefähige Abbildungsmatrix? Und das machen wir mit der Jordanschen Normalform. Gut, und das ist dann auch schon die Idee für A, habe ich ja schon gesagt, lineare Algebra. Das heißt, wir gucken uns das Minimalpolynom an, der Abbildung, die von G bewirkt wird. Und dann brauchen wir die Eigenwerte. Und bei B brauchen wir das auch nochmal. Das führe ich gleich an der Tafel aus. Jetzt sehe ich was im Chat. Ach so, ja, bei mir heißt das schon immer. Also ich habe es auch selber nicht so gelernt, sondern da wurde auch immer gesagt, Jordansche Normalform. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jordan, also dass man es eigentlich Jordan aussprechen müsste. Und da ich gerne Französisch spreche, genieße ich das dann, wenn ich da mal zwischendurch einen Namen Französisch aussprechen kann. So, hat alles Nebenwirkungen. Wenn man nicht so ausgeschlafen ist und zu oft nacheinander Jordansche Normalform sagt, dann kann das auch schief gehen. Gut, so viel zur Notation und zur Idee, was wir da im Beweis jetzt machen wollen. Dann können wir doch jetzt eigentlich anfangen. Ich hoffe, dass man das alles gut sehen kann und dass es auch mit der Tafel so funktioniert. für die Notation schreibe ich jetzt auch nicht nochmal an die Tafel, sondern ich benutze jetzt einfach das N und das Delta und das Behut. Und so. Beweis Lemma 4.4. Ich verwende jetzt diese Notation. Ich habe erklärt, warum das alles geht. C ist ja algebraisch abgeschlossen. Und dann können wir jetzt weiter überlegen. Also zunächst mal gucken wir uns das Minimalpolynom von der von G bewirkten Abbildung an. Uns interessiert also das Minimalpolynom von Delta von G. Und wie können wir uns dem nähern? Na, indem wir benutzen, dass das Gruppenelement G in der Gruppe G Ordnung M hat. G hoch M ist also das 1-Element. Das 1-Element bewirkt die identische Abbildung. Das heißt, dass G hoch M die identische Abbildung bewirkt. Gleichzeitig ist aber ja die Darstellung ein Gruppenhomomorphismus, sodass also das Abbildung bewirken verträglich ist mit der Multiplikation innerhalb der Gruppe. Und daraus können wir jetzt Informationen gewinnen. G hoch M ist das 1-Element der Gruppe, bewirkt also die Identität, die identische Abbildung auf V, und potenzieren ist mit der Abbildung mit Delta verträglich. Jetzt weiß ich also, dass die von G bewirkte Abbildung, wenn ich sie M mal nacheinander ausführe, die identische Abbildung auf V bewirkt. Und das sagt uns jetzt, dass das Minimalpolynom von dieser Abbildung, also von Delta von G, ein Teiler ist des Polynoms x hoch m minus 1 im Polynomring Cx. Ich schreibe mal Min-Pol für Minimalpolynom. Jetzt machen wir im Prinzip Algebra. Der Polynomring Cx ist faktoriell und da C algebraisch abgeschlossen ist, zerfällt da jedes Polynom in Linearfaktoren. Also kann ich mir jetzt einfach mal kurz vor meinem inneren Auge vorstellen, wie denn dieses x hoch m minus 1 jetzt so zerfallen aussieht. Weil dann habe ich da lauter Linearfaktoren stehen, die Elemente, die da drin stehen, also ich habe da so x minus irgendwas stehen. Und was ich da abziehe, sind genau die Nullstellen dieses Polynoms. Aber die Nullstellen dieses Polynoms sind ja genau die endenden Einheitswurzeln. Wenn ich also dieses Polynom in Cx in Linearfaktoren zerlege, kriege ich da lauter Faktoren, bei denen immer der Eintrag, also das, was dann am Ende sich zum Absolutglied auch multipliziert, eine n-te Einheitswurzel ist. Das Minimalpolynom von Delta von G ist ein Teiler davon, ist dann also auch ein Produkt von solchen Linearfaktoren, bei denen m-te Einheitswurzeln beteiligt sind. Und dementsprechend sind alle Nullstellen vom Minimalpolynom von Delta von G m-te Einheitswurzeln. Das heißt, dass die ganzen Eigenwerte m-te Einheitswurzeln sein müssen. Daher ist jeder Eigenwert, das ist meine Standardabkürzung für Eigenwert, jeder solche Eigenwert von Delta von G ist jetzt eine m-te Einheitswurzel. Und damit haben wir schon was gezeigt, denn jetzt wissen wir schon mal, dass, ja, eigentlich steht jetzt alles da, oder? So, ich versuche mal, es dann wohl durchzuquatschen. Stellen wir uns die Abbildungsmatrix in dieser Jordan-Form vor. Auf der Diagonale stehen die Eigenwerte. Das sind alles m-te Einheitswurzeln. Was macht Chi? Chi bildet die Spur, summiert jetzt also irgendwelche m-ten Einheitswurzeln auf. Wunderbar, das steht in A, das ist nämlich die zweite Aussage.
Und dass man dann im Entenkreisteilungskörper liegt, ist auch klar. Denn eine Summe von Enteneinheitswurzeln liegt natürlich, weil Körper unter der Addition abgeschlossen sind, in diesem Kreisteilungskörper drin. Das heißt, das zeigt A. Ich schreibe mal Jordan sei Dank, weil man das dann so schön sieht. Das zeigt A. Jordan sei Dank. Wie schreibt man das? Ich glaube, man schreibt dann Dank groß. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme auch Rechtschreibkorrekturen. Und für B, was haben wir da zu tun? Ach genau, das ist diese Sache mit der komplexen Konjugation. Dazu können, also die Idee ist, dass wir einfach noch ein bisschen genauer hingucken und schauen, was denn die Eigenwerte von g und von g hoch minus 1 gemeinsam haben, also wie man da eine Beziehung herstellen kann. Ich möchte jetzt also gern die Eigenwerte von Delta von g irgendwie bezeichnen. Seien mal, nein, die müssen ja nicht paarweise verschieden sein, also weiß ich nicht, wie viele es sind. Dann sage ich mal, ich nehme eine Anzahl l her aus n und epsilon 1 bis epsilon l sind komplexe Zahlen und zwar sind das genau die Eigenwerte, also diese Enteneinheitswurzeln, die als Eigenwerte von Delta von g vorkommen. Ich merke, dass ich die ganze Zeit nicht weiß, wo ich hingucken soll. Ich kann nicht so gut in die Kamera gucken, weil das dann nur so ein kleiner Punkt ist. In den Raum zu gucken ist irgendwie auch komisch. Es tut mir leid, ich gucke einfach in die Gegend. So als wenn ich nur mit mir selbst reden würde. Genau, dann gucke ich auch in die Gegend. Sein L aus L, L aus N. Und Epsilon 1 bis Epsilon L soll das Spektrum bilden. Aber ich hoffe, dass das Wort bekannt ist aus der linearen Algebra. Das Spektrum eines Endomorphismus ist die Menge aller Eigenwerte. Und für B gucke ich mir die jetzt einfach noch ein bisschen genauer an. Zu Eigenwerten gibt es ja immer Eigenräume, Eigenvektoren. Ich gucke mir jetzt mal den ersten an, Epsilon 1, nehme dafür einen Eigenvektor her und dann rechne ich damit ein bisschen rum. Und da wird dann ein Argument rauskommen, bei dem wir sehen, dass das unabhängig davon war, welche der Eigenwerte wir uns hergenommen haben. Das funktioniert immer. Das ist V aus V, ein Eigenvektor, das kürzt sich ab mit EV. Zu Epsilon 1. Eigenvektor zu sein heißt, dass man nicht der Nullvektor ist und dass man von der Abbildung, um die es gerade geht, auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet wird und der Skalar ist genau der Eigenwert. Hier also, da wird V von Delta von G abgebildet auf Epsilon 1 mal V. Vielleicht schreiben wir uns das nochmal hin. Aus meiner Perspektive werden da manchmal so Schatten geworfen und wenn Sie merken, dass Sie da irgendwas nicht gut lesen können, dann sagen Sie bitte Bescheid. Dann kann ich gucken, ob ich hier das Licht noch verbessern kann. So, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte ja ein bisschen rausfinden, was mit g hoch minus 1 los ist. Also wenden wir jetzt doch mal g und g hoch minus 1 nacheinander an, beziehungsweise die Abbildungen, die davon bewirkt werden. Wir starren da mal kurz drauf. Hier steht ja, erst wende ich die von g bewirkte Abbildung an und dann die von g hoch minus 1 bewirkte. Und hier ist quasi so ein Sternchen dazwischen, weil ich ja Abbildungen nacheinander anwende. Wir denken jetzt mal, also ich schreibe rechts gleich was anderes hin, aber wir denken mal quasi in die linke Richtung. Delta ist ein Homomorphismus. Ich kann also auch einfach g und g hoch minus 1 multiplizieren und die davon bewirkte Abbildung nehmen. Aber das ist dann natürlich die identische Abbildung. Links steht also v. Und auf der rechten Seite steht jetzt v abgebildet mit Delta g. Da setze ich ein, epsilon 1 mal v. damit abgebildet. Delta von d hoch minus 1. Und da diese Eigenwerte ja m der Einheitswurzeln sind und dementsprechend nicht 0 sind, gibt es ein Inverses dazu in c bezüglich der Multiplikation. Ich habe jetzt also so ein epsilon 1 hoch minus 1. Und ich kann sehen, dass das ein Eigenwert ist für epsilon 1 mal v und für die von g hoch minus 1 bewirkte Abbildung. Und das zeige ich, indem ich die Rechnung einmal hinschreibe. Genau. Epsilon 1 hoch minus 1, das soll jetzt der neue Eigenwert werden. Der Vektor, den ich abbilde, ist epsilon 1 mal v. Und von dem weiß ich, dass es dasselbe, also hier habe ich ein Körperelement, dann das Inverse, das heißt, wenn ich das multipliziere, kommt 1 raus, dann ist es einfach v. Dann setze ich ein, was hier steht, nämlich das da hinten. Und jetzt steht es schon da. Wenn ich epsilon 1 mal v abbilde mit dieser Abbildung, dann kommt da der Vektor selber raus, multipliziert mit epsilon 1 hoch minus 1. Und epsilon 1 ist nicht 0, v war auch nicht der Nullvektor, deswegen ist das nicht der Nullvektor und deswegen ist es ein Eigenvektor zu dieser Abbildung und der dazugehörige Eigenwert ist epsilon 1 hoch minus 1. G hoch minus 1 ist ja auch einfach ein Gruppenelement. Und es hat sogar die gleiche Ordnung wie G. Ich erwarte da jetzt also als Eigenwerte auch m der Einheitswurzeln. Und hier sehe ich, wie das zusammenhängt. Wenn ich nämlich die von G hoch minus 1 bewirkte Abbildung nehme, dann bekomme ich als Eigenwerte genau die Inversen der Eigenwerte, die zu G gehören. Das heißt also, dass das Spektrum genau die Menge aller Inversen dieser Epsilons hier oben ist. Das sind natürlich auch m der Einheitswurzeln, klar. Und das ist der Zusammenhang. Was war das? Epsilon L, glaube ich. Jetzt mache ich weiter und überlege mir, wie ich Epsilon 1 explizit als m der Einheitswurzel hinschreiben kann. Na, vorhin habe ich ja schon erzählt, wie man sich das am Einheitskreis überlegen kann. Man nimmt dann quasi so diesen ersten Winkel, 2pi durch m, und dann guckt man halt weiter und kriegt so ein regelmäßiges m-Eck und die Ecken markieren genau die m-ten Einheitswurzeln. Heißt also, dass ich jede m-te Einheitswurzel schreiben kann als e hoch 2pi durch m mal irgendwas. Und dieses mal irgendwas sagt mir, wie viele Schritte ich da quasi in dem regelmäßigen m-Eck weitergelaufen bin. Das nehme ich mir jetzt für epsilon 1 einfach mal her. Das ist ein t aus m, und das kann ich sogar noch spezieller wählen, aber brauche ich nicht. Das epsilon 1 gleich e hoch 2 durch n ist. Dann kann ich das schreiben als Cosinus von 2pi t durch m plus i mal Sinus 2pi t durch m. Und das kann ich benutzen, um auszurechnen, was epsilon 1 mal epsilon 1 Stern ist. Wie war das? Cosinus plus i Sinus, ne? Cosinus von 2pi t durch m plus i Sinus 2pi t durch m. weil es nicht mehr so viel ist, die andere Tafel zu benutzen und quasi einen kleinen Cliffhanger zu machen. Dafür muss ich aber jetzt bestimmt den Laptop drehen. Also wir probieren das mal an. Sie dürfen
lachen und Sie dürfen sich beschweren und auch sonst alles tun. Ich drehe Sie mal darüber und da mache ich das Argument fertig. Das ist nicht mehr viel, deswegen hoffe ich, dass das mit dem Drehen reicht und dass ich nicht alles umbauen muss.
Konjugiert. Na, Epsilon 1 ist das. Ach, jetzt sehen Sie das nicht mehr. Mist. Also, wir haben das vorherige da stehen mit Cosinus plus Isinus. Wenn man davon das komplex Konjugierte bildet, muss man ja einfach nur bei dem Isinus-Teil das Vorzeichen ändern. Und das Produkt ist dann das Quadrat vom Realteil plus das Quadrat vom Imaginärteil. Das schreibe ich jetzt hin. Sofort gesehen. In dem Moment, wo man so eine Darstellung hinschreibt mit Cosinus plus Isinus, ist eigentlich klar, was passiert. Das eine mal das komplex Konjugierte des anderen ergibt diese Summe und dann gibt es diese Rechenregel Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist 1. Also haben wir jetzt herausgefunden, dass Epsilon 1 Stern sich multiplikativ invers verhält zu Epsilon 1. Das ist aber ja alles in der multiplikativen Gruppe des Körpers C. Und deswegen muss jetzt Epsilon 1 Stern dasselbe sein wie Epsilon 1 hoch minus 1. Ja, und dann sind wir fertig, denn die Wahl von Epsilon 1 spielt jetzt ja keine Rolle. Ich kann das für alle diese Einheitswurzeln machen und dann sehe ich, dass der Charakterwert von g hoch minus 1 die Summe all dieser Inversen ist. Das ist dasselbe wie die Summe all der komplex Konjugierten und das ist dann das komplex Konjugierte von chi von g. Das setze ich also nur noch alles ein. Ja. Das war's. Und im Prinzip haben wir wieder nur lineare Algebra gemacht, denn diese ganze Idee basiert ja darauf, dass C algebraisch abgeschlossen ist und wir dann mit der Jordanschen Normalform und über die Eigenwerte das alles so schön hinschreiben. Wunderschön. Jetzt warte ich kurz, ob es Beschwerden gibt. Ah, Atle beschwert sich. Was ist los? Ist das nicht gut zu lesen?
Nee, ich glaube schon ein bisschen zu langsam. Ich würde nur noch mal die andere Tafel noch mal sehen.
Ah, okay, Moment. Dann müssen wir kurz das logistisch klären. Wir können die andere Tafel gleich noch mal zeigen, aber dafür brauche ich dann ein Signal. Also, bitte durch Daumen oder Smiley oder irgendwas anzeigen. Wer braucht jetzt die Tafel, an die ich gerade geschrieben habe? Also die man jetzt so halb schräg sieht. Bitte anzeigen, wer braucht die unbedingt, sodass ich die jetzt weiter zeigen soll. Okay, da sehe ich nur negative Rückmeldungen. Das scheint also okay zu sein. Das würde bedeuten, dass ich dann jetzt nochmal umschwenke auf die alte Tafel, damit Atle da nochmal gucken kann. So. Und Atle, brauchst du jetzt oben oder unten?
Nee, so ist schon in Ordnung, wie es jetzt gerade ist.
Gut, dann wische ich die andere Seite ab. Da waren ja anscheinend schon alle glücklich mit. Und dann brauche ich von dir ein Signal, wenn ich den Rest auch wischen darf. Und bei Fragen bitte einfach reden oder das in den Chat schreiben.
Das kann auch weg.
Jetzt kann alles weg? Okay. Moment, jetzt gucke ich nochmal die anderen an. Christoph hat den Daumen nach unten. Christoph, was gibt's? Scheint okay zu sein. Atle freut sich. Gut, dann bitte noch einmal Signale. Ist noch irgendwas los? Gibt es irgendwelche Fragen? Soll ich irgendwas noch stehen lassen? Wenn ich lauter Smileys und Daumen sehe, dann weiß ich, ist es okay und ich kann wischen und wir können weitermachen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Danke. Okay, dann kurze Pause und ich wische. Moment, ich muss mal kurz in meine Notizen luschern. Ja, gut, da wollte ich jetzt nichts mehr zu sagen, sondern wir gehen zum nächsten Satz und ich gucke mal in den Chat. Ein Daumen, vielen Dank. Wunderbar. Freut mich, dass das so halbwegs klappt. Dann gehen wir jetzt unten. Da steht der nächste Satz. Genau, Satz 4, 5. Ich glaube, da habe ich auch kein großes Gequatsche drumherum, sondern einfach nur die Aussage. Wir haben eine endliche Gruppe, betrachten die irreduziblen Charaktere und wir werden uns klar machen, dass die eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktionen. Insbesondere folgt dann ja daraus, weil wir die Dimensionen des Raums der Klassenfunktionen schon kennen, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Anzahl der konjugierten Klassen. Und dann werden wir uns noch überlegen, dass man jeden Charakter, beziehungsweise dann folgt daraus, dass man jeden Charakter von G als C-Linear-Kombination irreduzibler Charaktere schreiben kann. Wir wissen ja, dass Charaktere Klassenfunktionen sind, deswegen kriegen wir das dann sofort geschenkt. Ein bisschen besser wird es später noch. Wir können uns nämlich dann überlegen, dass man tatsächlich gar nicht alle komplexen Zahlen braucht als Möglichkeiten für die Koeffizienten in der Linearkombination, sondern dass da deutlich weniger ausreicht. Aber da greife ich jetzt schon vor. Okay, da können wir einfach einsteigen. Wir können ja erstmal so ein bisschen zählen. Was wissen wir denn schon? Wir wissen, dass verschiedene Charaktere, also dass nicht-äquivalente Darstellungen zu verschiedenen Charakteren führen. Wir wissen, dass nicht-G-isomorphe Modulen zu nicht-äquivalenten Darstellungen führen und deswegen zu verschiedenen Charakteren, sodass wir also eine Möglichkeit haben, irreduzible Charaktere zu zählen. Ich rede jetzt über irreduzible Charaktere, weil wir da diese Resultate haben mit den einfachen Modulen und dem paarweise nicht äquivalent sein, bla bla bla. Denn wir haben uns ja überlegt, dass die Anzahl der paarweise nicht CG-isomorphen einfachen CG-Modulen dasselbe ist wie die, also das alles zusammen ergibt, dass die Anzahl der paarweise nicht CG-isomorphen CG-Modulen dasselbe ist wie die Anzahl der irreduziblen Charaktere. So, das schreibe ich jetzt einfach nur einmal als Satz hin. Und dann machen wir weiter, denn dann haben wir was für die Dimension, bla bla bla, und dann müssen wir uns einfach nur überlegen, einfach weil dann ja die Menge der irreduziblen Charaktere schon die richtige Größe hat für eine Basis, dann müssen wir uns ja nur eine der beiden Eigenschaften überlegen, nämlich die erzeugende Eigenschaft oder die lineare Unabhängigkeit. Das ist da eigentlich der Witz an der Stelle. Das sind irgendwie 1000 Zitate. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das ein bisschen kompakt machen kann. Na doch. Anzahl der paarweise nicht CG-isomorphen einfachen CG-Modulen ist dasselbe wie die Anzahl der irreduziblen Charaktere. Also wann Sachen den gleichen Charakter haben und wann nicht und so. Ich habe mir aufgeschrieben Korollar 4.2 und Lemma 3.9 Teil C. So, was noch? Dann haben wir, dass die Dimension des Raums der Klassenfunktion genau die Anzahl der irreduziblen Charaktere ist. Da setzen wir jetzt auch wieder mehrere Resultate zusammen. Wir haben nämlich einmal, dass die Dimension die Anzahl der konjugierten Klassen ist. Hallo? Hallo?
Hallo?
Hallo? Haben wir noch mehr Leute, die zuhören? Das ist ja lustig. Das klang wie eine Kinderstimme. Die Anzahl der konjugierten Klassen ist dasselbe wie die Dimension. Wir haben uns das ja schon überlegt mit den Klassensummen, bla bla bla. Das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war 3,7, Lemma 3,7. Und dann hatten wir ja auch noch, dass wir die Anzahl der Isomorphieklassen einfacher Module kennen.
Und das basteln wir jetzt alles zusammen. Ich versuche mal, das irgendwie kompakt hinzuschreiben. Anzahl der irreduziblen Charaktere ist das gleiche wie Dimension des Raums der Klassenfunktion. Ja, Dimension C von KfG. Und das ist dasselbe wie die Anzahl der konjugierten Klassen. Ach genau, das war die Verbindung, die mir noch fehlt, die ich gerade nicht gesagt habe. Die Anzahl der konjugierten Klassen ist dasselbe wie die Anzahl der Isomorphieklassen einfacher Monen. Na, das war's, was fehlte. So, das gleich. Dann hätte ich das dazwischen schreiben müssen. Mache ich das doch so. Weiter gilt oder deswegen gilt. Das kann ich glaube ich noch besser. Moment. Da muss ich jetzt noch mehr mit zitieren, aber ich fange erstmal an. Deswegen gilt. Anzahl der. Genau, hier gilt auch die Anzahl. So. Anzahl der irreduziblen Charaktere. Gleich. Anzahl der Dings-Isomorphie-Klassen. CG-Isomorphie-Klassen. Das ist die Anzahl der konjugierten Klassen. Und das ist wiederum die Dimension des Raums der Klassenfunktion. Keine Ahnung, ob man das lesen kann. Ich kann auch gleich alles nochmal vorlesen. Aber interessant ist, dass wir jetzt, glaube ich, an jedes Gleichheitszeichen so eine Begründung schreiben können. Das haben wir uns gerade oben überlegt. Das hier ist, wenn ich mich nicht täusche, 2,17 und das andere 3,7, glaube ich. Vielleicht auch andersrum, müsste ich nachgucken. Aber es sind zwei Gleichheitszeichen, also schreibe ich einfach 2,17 und 3,7 dran und wir sortieren das hin. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir uns aus Informationen, die wir bereits haben, zusammenbasteln können, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Dimension des Raums der Klassenfunktion. Sodass also, wenn wir zeigen wollen, dass die eine Basis bilden, es reicht, wenn wir die erzeugenden Eigenschaft oder die lineare Unabhängigkeit nachweisen. Und darauf will ich eigentlich nur hinaus.
Adle guckt freundlich und schätze ich auch nichts. Dann scheint das okay zu sein.
Gut. Dann zeigen wir doch einfach mal, dass die eine linear unabhängige Menge bilden. Dafür gebe ich den Namen. Und seien die irreduziblen Charaktere von I die Charaktere chi 1 bis chi n. Und dann schreibe ich eine Linearkombination hin, die den Nullvektor in diesem Vektorraum ergibt. Und der Nullvektor im Raum der Klassenfunktion ist die Abbildung, die identisch 0 ist. Anwenden, dass wir schon über Charaktere wissen. Das wird jetzt ein bisschen trickreich. Ich fange mal mit der Gleichung an und dann erkläre ich wieder die einzelnen Schritte und die Umformung und die Gleichheitszeichen. Ich habe mir da vorhin noch total viele Notizen reingemacht, weil ich letztes Mal gemerkt habe, dass teilweise meine Vorlesungsnotizen nicht ausführlich genug sind. Ich gucke dann auf die Rechnung und denke, ach so, ja klar, formt man so um, bla bla bla. Aber irgendwo steckt dann immer noch so ein Detail drin und wenn das nicht da steht, fällt mir das in dem Moment auch dann manchmal nicht ein. Und diesmal habe ich mir da ganz viel noch dazu geschrieben. Ich habe daraus gelernt, dass die eigenen Notizen nicht so verständlich sind, wie man denkt. Ja, und ich weiß, dass im Publikum Leute sind, die genau wissen, was ich meine.
Ich fange an mit der Summe über alle Gruppenelemente, und zwar über die Charakterwerte von chi i multipliziert mit dem Charakterwert von chi j beim Inversen. Ich nehme jetzt also i und j her aus der Menge 1 bis n, und die sollen verschieden sein. Und dann gucke ich mir so einen Ausdruck an, so wie wir das jetzt schon mehrfach hatten, wo ich über alle Gruppenelemente summiere und dann solche Charakterwerte multipliziere. Den ich mir angucken möchte. Summe über alle Gruppenelemente. Chi i von g mal chi j von g hoch minus 1. Okay. Was ist das? Sind verschieden. Das heißt, dass chi i und chi j verschiedene Charaktere sind. Verschiedene Charaktere kommen von nicht äquivalenten Darstellungen. Also gehören die zu verschiedenen CG-Isomorphie-Klassen von Modulen. Und das heißt, dass wir 4,1 anwenden können, Teil A, und dann kommt hier 0 raus. Jetzt möchte ich benutzen, dass, wenn man Charakterwerte bildet von Inversen von Gruppenelementen, dass es dann dasselbe ist, als wenn man den Charakterwert von den Gruppenelementen nimmt und komplex konjugiert. Das haben wir uns gerade überlegt, Lemma 4,4. Jetzt wandle ich also das nur um, indem ich hier mit den komplex konjugierten arbeite. Komplexe Konjugation. Ich hoffe, die Kamera ist so, dass man auch am Rand noch was sieht, sonst bitte beschweren. Ich gucke gleich nochmal, wie ihre Gesichter aussehen, ihre virtuellen Gesichter. Okay, dann haben wir das. Das möchte ich kurz festhalten. Das war jetzt eine Aussage für I und J, und die sind verschieden. Gleichzeitig kann ich aber ja auch Satz 4,1 Teil B benutzen. Da hat man zweimal den gleichen Charakter, und wir gehen mal kurz im Kopf durch, was da passieren würde. Da hätte ich jetzt hier stehen chi i, einmal von g, einmal von g hoch minus 1. Die Summe über dieses ganze Zeug würde die Gruppenordnung ergeben, und hier kann ich dann auch wieder umwandeln mit komplexer Konjugation. Das kann ich also auch noch einmal hinschreiben, und ich lasse den Zwischenschritt weg. Die Gruppenordnung kann ich schreiben 4,1b und mit der gleichen Umformung als Summe über alle g aus g chi i von g mal chi i von g komplex konjugiert. Aha. Jetzt basteln wir das zusammen. Muss ich, glaube ich, gleich, ich muss es leider gleich hochschieben, aber wichtig ist, dass wir uns merken, dass diese Linearkombination mit den Lambdas und den Chis die Nullabbildung ergibt. Das werde ich gleich an irgendeiner Stelle strategisch geschickt einsetzen. Und ich fange wieder nicht mit dem ersten Term an, sondern mit dem zweiten. Wir summieren über alle Gruppenelemente, und dann schreiben wir hin chi i von g mal das ganze Zeug, die ganze Linearkombination angewandt auf g und das Ganze aber komplex konjugiert. Ich habe also hier irgendeine Klassenfunktion stehen, die ich auf g anwende. Dann bilde ich jeweils das komplex konjugierte.
Und dann habe ich diesen Vorfaktor hier I von G und ich laufe mit all diesem ganzen Zeug über alle Gruppenelemente. Wir sortieren kurz, was passiert. Na hier, der rechte Faktor in diesem Produkt, der wird doch immer den Wert 0 annehmen. Denn die Linearkombination, die hier steht, ergibt doch die 0-Klassenfunktion. Das heißt, egal welches Gruppenelement ich einsetze, da kommt immer 0 raus. Nach komplexer Konjugation kommt da immer noch 0 raus. Multipliziert mit irgendwas kommt da immer noch 0 raus. Ich kriege also 0 als komplette Summe. Hier habe ich benutzt, dass diese Kombination hier die Nullklassenfunktion ergibt. Und dann schauen wir weiter. Was passiert denn, wenn ich diese Summe wirklich ausrechne? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen hinstarren und nachdenken. Irgendwo hier kommt ja das I vor. Und ich rede jetzt erstmal über die Terme, bei denen I nicht vorkommt, wo also der Index, der hier steht, irgendein J ist, das von I verschieden ist. Ich fange mal hier an. I ist ja vielleicht nicht unbedingt 1, dann kann ich also hier vorne mal das als J nehmen und dann überlege ich, was passiert. Dann steht hier also jetzt der Charakter Chi J. Achso, ich benutze das diese ganze Summenbildung, bla bla bla, dass ich das unterschiedlich schreiben kann und auseinanderziehen kann und so. Das verträgt sich alles damit, weil da eine komplexe Zahl rauskommt und komplexe Kombination verträgt sich mit Summenbildung, mit Multiplikation, bla bla bla. So. Was wollte ich machen? Ich wollte das quasi auseinanderziehen in die einzelnen Bestandteile Lambda J, Chi J von G, dann könnte ich das so in so eine große Summe aufteilen. Und dann gucke ich mir jetzt also den Bestandteil an, Lambda J, Chi J von G, komplex konjugiert. Wenn ich das Lambda J nach vorne ziehe, habe ich da also stehen Chi I von G, Chi J von G, komplex konjugiert. Das sieht dann aus wie da oben, beziehungsweise hier rechts. Das sehe ich da jetzt als Bestandteil in diesem ganzen Zeug mit so einem Koeffizienten Lambda J davor und ich weiß, dass da immer 0 rauskommt. Und in Lambda J ist es egal, Lambda J mal 0 ist immer noch 0. Das heißt also, dass wenn ich diese Summe ausschreibe, dass dann da immer dann, wenn der Koeffizient hier nicht I ist, der entsprechende Beitrag zur Summe 0 ist. Die kann ich also alle weglassen. Das Einzige, was übrig bleibt, ist der Bestandteil, bei dem ich hier genau das I erwische. Und das schreiben wir jetzt einmal kurz hin. So. Dann habe ich das da stehen. Der ganze Rest wurde zu 0. Jetzt habe ich da das Lambda I noch irgendwie rumlaufen, aber auf jeden Fall habe ich da auch solche Produkte, Chi I von G, Chi I von G, komplex konjugiert und ich summiere alle Gruppenelemente und weiß, dass da die Gruppenordnung rauskommt. Also habe ich da insgesamt stehen Lambda I Stern, also Lambda I komplex konjugiert, mal Gruppenordnung. Lambda I ist eine komplexe Zahl. Könnte sein, dass sich da bei der komplexen Konjugation was tut. Wissen wir nicht. Ist aber auch egal, denn das Produkt dieser beiden Elemente ist 0, das steht links. Und die Gruppenordnung ist garantiert nicht 0. Also ist Lambda I Stern 0, also ist Lambda I 0, das gilt für jedes I und damit sind wir fertig. Denn wir haben ja angefangen mit einer Linearkombination mit den Chis, wo die Nullklassenfunktion rauskommt. Und jetzt haben wir durch dieses Argument und durch trickreiches Anwenden von 4,1 Teil A und B herausgefunden, dass alle Koeffizienten Lambda I 0 sein müssen. Und das heißt, dass die Menge der irreduziblen Charaktere tatsächlich linear unabhängig ist. Und da die Anzahl stimmt, bilden die dann eine Basis für den Raum der Klassenfunktionen. Ich schiebe jetzt mal diese Tafel hoch, die andere nach unten und dann gucke ich mal wieder, wie sie sich so melden und wie es ihnen geht. Und ich gucke auch mal auf die Zeit. Nämlich gerade null Zeitgefühl. Wann haben wir denn angefangen? Um 1, ne? Genau, jetzt ist kurz nach 2, dann können wir noch ein bisschen was machen. Und ich sehe ein Smiley, einen Daumen, vielen Dank. Mal gucken, wir können auf jeden Fall noch das nächste Lemma machen. Mal schauen, wie lange wir da brauchen, ob wir da noch mehr schaffen. Wir arbeiten uns ja jetzt vor, die irreduziblen Charaktere immer besser zu verstehen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass man die Charakterwerte als Summen von Einheitswurzeln schreiben kann.
Jetzt haben wir gesehen, dass wir da eine schöne Basis haben für den Raum der Klassenfunktionen. Das nächste Zwischenziel ist, dass wir sehen, dass man ein schönes Skalarprodukt definieren kann auf dem Raum der Klassenfunktionen und dass dann die irreduziblen Charaktere nicht nur einfach eine schöne Basis bilden, also eine Basis, mit der man irgendwie angenehm arbeiten kann, sowieso schon, sondern es wird noch besser, die werden eine Orthonormalbasis bezüglich dieses Skalarprodukts. Das wird also noch ein bisschen besser. Ja, okay, Sie sehen alle ganz zufrieden aus oder jedenfalls sehe ich keine Beschwerden. Ich sehe auch nichts im Chat. Und für die, die das Audio hören, das tut mir leid, aber ich habe halt hier die ganze Zeit den Bildschirm und rede dann mit mir selber bzw. mit den Leuten. Okay, dann gucken wir uns doch mal das nächste Lemma an. Die nächste Seite, da ist es, Lemma 4,6. Da haben wir wieder eine natürliche Zahl n. Und wir haben die irreduziblen Charaktere von G, die bezeichnen wir mit Chi 1 bis hin zu Chi n. Dann können wir zeigen, dass man die Gruppenordnung schreiben kann als Summe über die Charaktergrade zum Quadrat. Heißt also, dass wir wieder so eine Aussage haben, das hatten wir schon öfter, dass man irgendwas als Summe von Quadraten schreiben kann. Hier ist jetzt die Gruppenordnung. Und wir sehen, dass dann daraus etwas folgt für Abelsche Gruppen. Denn bei Abelschen Gruppen werden wir über den Umweg der konjugierten Klassen, Stichwort Übungsaufgabe, sehen, dass alle Charaktergrade von irreduziblen Charakteren 1 sein müssen. Das ist eine schöne Konsequenz aus diesem kleinen Lemma. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Wischen. Achso, Moment, ha. Bevor ich jetzt, darf ich schon wischen? Bitte jetzt schreien oder ein unglückliches Gesicht machen oder so, wenn ich nicht wischen darf. Da sehe ich nichts, es scheint okay zu sein. Okay, dann wische ich jetzt. Gut, dann beweisen wir Lemma 4,6. Da brauche ich auch nicht viele Notationen, können wir einfach so loslegen. Wir haben ja schon n aus n und die irreduziblen Charaktere chi 1 bis chi n. Dann gucke ich mir den Grad eines solchen Charakters chi i mal an. Mal chi i vom 1-Element. Der Grad des Charakters ist ja dasselbe wie der Grad der Darstellung und das ist die Dimension des Moduls, die zu dieser Darstellung gehört. Hier steckt ja irgendein Lemma, 3,9 war das, glaube ich, mit diesen verschiedenen Eigenschaften, wo man unter anderem gesehen hat, dass der Charaktergrad das gleiche ist wie der Grad der Darstellung. Und was ich immer vergesse, einfach weil man das am Anfang zeigt, ist, dass der Grad eines Charakters ja eigentlich anders definiert ist, nämlich als Wert, der auf dem Einzelelement angenommen wird. Aber das ist dann eben dasselbe wie die Dimension des dazugehörigen Moduls. Moment, Zitat hinschreiben, Lemma 3,9b. Und dann können wir auf Lemma 2,17 uns beziehen. In Lemma 2,17 stand nämlich auch schon mal so eine Formel, dass man die Gruppenordnung schreiben kann als Summe von Quadraten. Da waren es allerdings die Dimensionen der Modulen. Und jetzt sehen wir, warum das dasselbe ist, wie über die Charaktergrade zu summieren, deren Quadrate. Die erste Aussage folgt dann aus Lemma 2,17b, dann meine ich die Aussage, dass man die Gruppenordnung schreiben kann als Summe der Charaktergrade zum Quadrat.
Kernaussage des Lemmas ist die in dem Spezialfall, wo G. Abelsch ist. Die gucken wir uns jetzt noch an. Sei also jetzt G. Abelsch und dann überlegen wir mal, wie das mit den konjugierten Klassen ist. Da gab es eine Übungsaufgabe zu. Eine Abelsche Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass alle konjugierten Klassen einelementig sind. Insbesondere hat die Gruppe sehr viele konjugierte Klassen, nämlich so viele, wie sie Gruppenelemente hat. Ordnung von G-konjugierten Klassen und als Zitat schreibe ich da einfach die Übungsaufgabe hin. C-Übung. Die Anzahl der konjugierten Klassen ist aber dasselbe wie die Anzahl der irreduziblen Charaktere. Jetzt weiß ich also, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere von G dasselbe ist wie die Gruppenordnung. Und das möchte ich jetzt gerne mal vergleichen mit der Summenformel. In der Summenformel steht, dass wir die Gruppenordnung bekommen, indem wir über alle irreduziblen Charaktere laufen, die gerade ausrechnen und die jeweils quadrieren. Jetzt laufen wir aber ja über so viele irreduzible Charaktere, wie es überhaupt Gruppenelemente gibt. Das heißt, ich habe so viele Summanden da stehen, wie Gruppenelemente. Und jeder Summand ist ein Quadrat, nämlich ein Quadrat eines Charaktergrades. Insbesondere ist das natürlich alles nicht negativ, was da steht. Und wie kriege ich das hin, dass ich insgesamt so viele Summanden habe, wie G Elemente hat, und es kommt die Anzahl der Gruppenelemente raus und da ist nichts Negatives dabei? Ja, das geht nur, indem jeder einzelne Summand 1 ist. Und das heißt, dass die Charaktergrade alle 1 sein müssen. Dass wenn man eine abelsche Gruppe hat und man eine irreduzible Darstellung sucht, dass dann der dazugehörige Modul Dimension 1 haben muss. Was anderes gibt es nicht. Ja, dann können wir schon zum inneren Produkt kommen und damit auch zum Skalarprodukt. Und ganz ehrlich, so viel ist da nicht zu zeigen. Das können wir jetzt eigentlich noch ganz gemütlich machen in der Viertelstunde, die wir noch haben. Das ist dann auch ein schöner Abschluss. Dann haben wir ein richtig schönes Zwischenresultat, mit dem wir uns in die Weihnachtspause verabschieden können. So, Beschwerden dazu, dass ich die Tafel da hochgeschoben habe? Bitte beschweren im Zweifel. Oh, Frau Osburg-Lehmann, soll ich die Tafel, Moment? So, ist das besser? Jetzt habe ich nochmal die Tafel dahin gezogen, damit man die sieht. Ich bin so ein bisschen im Bild fürchtig, aber ich kann auch weggehen. Bitte mal signalisieren, ob das besser ist. Oder eine Frage stellen oder so, dann kann ich darauf reagieren. Dankeschön. Nicht schlecht. Ich finde es gar nicht übel. Also mit den Masken sieht man ja die Gesichter nicht. Wenn Sie also in Zukunft mit Maske im Hörsaal sitzen oder im Seminarraum, dann sollte ich Sie vielleicht bitten, dann immer so Schilder hochzuhalten mit Smileys oder Daumen oder so. Ich finde das gar nicht mal so übel. Wir gucken auf die nächste Definition. Das ist die Definition unseres inneren Produkts auf der Menge der Klassenfunktionen, von dem wir dann gleich zeigen wollen, dass das ein Skalarprodukt ist und dass dann alles schön ist. Wenn ich zwei Klassenfunktionen, hier 1 und hier 2 habe von G, dann definiere ich das innere Produkt bezüglich G und es ist wichtig, dass wir da bezüglich G schreiben, indem ich Folgendes berechne. Ich teile durch die Gruppenordnung und, also zuerst summiere ich über alle Gruppenelemente und bilde immer Chi 1 von G mal Chi 2 von G komplex konjugiert. Dann kommt irgendwas raus und was da rauskommt, teile ich durch die Gruppenordnung. So definiert
oder so definieren wir hier das innere Produkt von T1 und T2. Und da kann man dann einfach mal was einsetzen. Zum Beispiel kann man da mal so einen irreduziblen Charakter einsetzen und den mit sich selbst ins innere Produkt setzen. Und dann sieht man, was da passiert und so. Ja, da kann man schon ein bisschen was erkennen. Da greife ich aber jetzt schon vor auf Satz 4.7. In Satz 4.7 behaupten wir, dass das innere Produkt, was wir da gerade definiert haben, ein Skalarprodukt ist auf dem Raum der Klassenfunktionen und dass die irreduziblen Charaktere nicht nur eine Basis bilden, sondern sogar eine Orthonormalbasis bezüglich dieses inneren Produkts. Und damit wir, damit wir uns daran erinnern, was ein Skalarprodukt ist, habe ich das nochmal hingeschrieben. Positiv definiert, unitär. Unitär bedeutet, dass wenn ich die Einträge im Skalarprodukt vertausche, dass dann der Wertkomplex konjugiert werden muss. Das ist also so eine Art getwistete Symmetrie mit der komplexen Konjugation. Und dann braucht man beim Skalarprodukt auch noch, dass der einzige Vektor, der auf sich selbst senkrecht steht bezüglich der Form, dass das der Nullvektor ist. Das ist die Regularität. Ja, und da können wir jetzt einfach mal losrechnen. Es gibt so ein paar Rechenregeln, die irgendwie klar sind. Das setzt man wirklich nur ein und dann schreibt man die Summe irgendwie um, dann steht das sofort da. Das sind Rechnungen, die ich eigentlich gar nicht ausführen möchte. Da setzt man wirklich nur die Definition ein. Was ich mir kurz angucken möchte, ist, was passiert, wenn man eine Klassenfunktion mit sich selbst in das innere Produkt setzt. Und ich möchte auch einmal zeigen, warum man diese Unitarität hat. Also, dass wenn man tauscht, man komplex konjugieren muss. Und ja, viel muss man dann eigentlich nicht rechnen. Ich denke, ich sollte einmal noch wischen. Doch, ich wische noch einmal. Also was ich meinte, ist, dass diese Rechenregel, die man überhaupt braucht für eine Bilinearform, also diese Linearität in der ersten Komponente und der zweiten und wie sich das mit der Skalarmultiplikation verträgt in der ersten Komponente und in der zweiten mit komplexer Kombination, das ist das, was ich jetzt eigentlich nicht alles nochmal hinschreiben möchte, weil das so klar ist mit der Definition. Schreibt man wirklich nur hin. Aber natürlich ist das genauso ein Moment, wo Sie dann aufgefordert sind zu überlegen, ja, ist mir das klar, könnte ich das jetzt selber hinschreiben? Oder habe ich vielleicht vergessen, dass eine Bilinearform ist und muss nochmal nachschlagen? Das könnte ja sein. Ich musste auch nochmal nachgucken, was gehört eigentlich alles zur Definition eines Skalarprodukts, weil ich das vorher eine Weile nicht gemacht hatte, als ich angefangen habe, die Notizen zu schreiben. Und in der linearen Algebra kommt das jetzt ja erstmal noch nicht dran, das dauert noch ein bisschen. Und damit man nichts vergisst, na, warum nicht? Und wenn Sie dann beim Nachrechnen merken, dass es irgendwo klemmt, dann können Sie mir auch nochmal Bescheid sagen. Dann können wir das in der Übung besprechen oder ich mache eine Podcast-Folge. Das ist wirklich gar kein Problem. Beweissatz 4, was ist das? 7? Ich schreibe mal BLF-Eigenschaften. Machen ein Häkchen dran und dann gehen Sie bitte im Kopf nochmal durch, was muss man da zeigen und vor allem, was bedeutet es, dass der zugrunde liegende Körper jetzt C ist und dass die komplexe Konjugation damit rumläuft. Deswegen mache ich da vielleicht mal sowas wie BLF-Stern, denn wir haben hier ja keine Bilinearform, die sich auf die identische Abbildung bezieht als Körperautomorphismus, sondern eine, die sich auf komplexe Konjugation bezieht als Körperautomorphismus. Und das heißt, dass man bei dieser sogenannten Linearität in den Komponenten halt unterscheiden muss zwischen der ersten und der zweiten. Die Additivität hat man in beiden Komponenten, aber die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation eben nur vorn und in der zweiten Komponente muss man komplex konjugieren. Deswegen mache ich das Sternchen dran, damit Sie das nicht vergessen. So, und dann hat man sowas wie, was ist also positiv definiert, heißt, wenn ich etwas mit sich selber ins innere Produkt setze, dann soll das größer gleich 0 sein, das können wir ja mal machen. Ich nehme eine Klassenfunktion her und dann gucke ich mir das innere Produkt an. Ja, was mache ich? Chi mit Chi selber. 1 durch die Gruppenordnung mal Summe über alle Gruppenelemente und dann Chi von G mal Chi von G komplex kombiniert. Und da starten wir einfach nur kurz drauf. Chi
Chi von G ist eine komplexe Zahl. Chi von G Stern ist das dazu komplex Konjugierte. Wenn ich die multipliziere, dann kommt da ja sozusagen die Norm raus. Also auf die Länge zum Quadrat, wenn man so will. Also auf jeden Fall etwas, was größer gleich 0 ist. Und dann summiere ich jetzt mehrere solche Zahlen auf, die größer gleich 0 sind, so oft. Also die Summanden, die Anzahl der Summanden ist die Anzahl der Gruppenelemente. Da kommt irgendwas raus, was größer gleich 0 ist. Dann teile ich durch die Gruppenordnung. Das ist auf jeden Fall größer gleich 0. Und dann machen wir vielleicht noch diese Geschichte mit dem, was passiert, wenn wir tauschen. Das heißt, ich vergleiche jetzt einmal das innere Produkt von Chi 1 und Chi 2 in der einen und in der anderen Reihenfolge. Da betrachte ich Chi 2, Chi 1, G. Das heißt, das andere haben wir vor Augen, das steht in der Definition und jetzt tausche ich und wir gucken, was passiert. Da summiere ich über alle Gruppenelemente, davor so 1 Gruppenordnung und dann habe ich Chi 2 von G mal Chi 1 von G komplex kombiniert. Na, da sehe ich schon, wenn ich das jetzt komplex konjugiere, dann wandert das komplex Konjugierzeichen zu Chi 2 von G. Chi 1 von G bleibt dann selber da stehen, denn komplexe Konjugation hat als Automorphismus die Ordnung 2. Wenn ich das zweimal nacheinander anwende, kommt die identische Abbildung raus. Und dann deswegen steht da gleich Chi 1, Chi 2, inneres Produkt, komplex konjugiert. Einfach durch Anwenden der komplexen Konjugation und hingucken.
Und ich gucke auf die Gesichter, ja, das scheint alles okay zu sein. Was noch? Blablabla. Bla, bla. Eigentlich brauche ich dann doch nur, dass wenn ich zwei irreduzible Charaktere nehme, dass die auf sich selber, mit sich selber das innere Produkt 1 haben und zwei unterschiedliche aufeinander senkrecht stehen. Naja, das ist Satz 4.1.
Und zwar muss man da halt Teil A und Teil B benutzen, je nachdem, ob man Chi 1 und Chi 2 zusammen nimmt und davon das innere Produkt berechnet oder ob man das von Chi 1 mit sich selbst berechnet. In dem einen Fall hat man A, in dem anderen Fall Teil B. Chi 1 mit sich selbst im inneren Produkt. Ups, da fehlt ein G. Das G ist wichtig, ich sollte das wirklich immer heranschreiben. So, Chi 1 mit sich selber, da gucken wir uns die Formel an, dann steht da 1 durch G mal Summe über irgendwas. Bei dieser Summe über diese ganzen Elemente kommt aber genau die Gruppenordnung raus. Das steht in Teil B von Satz 4.1 und deswegen haben wir insgesamt 1. Und in Teil A von Satz 4.1 steht, dass wenn man diese Summe bildet mit zwei verschiedenen Charakteren, zwei verschiedenen irreduziblen Charakteren, dass dann da 0 rauskommt und das Teil durch die Gruppenordnung ändert dann einfach nichts. Und dann steht das alles da. Das ist dann einfach die Definition der Orthonormalbasis, dass die Basisvektoren, also in diesem Fall die irreduziblen Charaktere, mit sich selbst den Formwert 1 haben und miteinander, wenn sie verschieden sind, den Formwert 0. Ja, das ist doch bisher alles ganz wunderschön. Oder, jetzt gucke ich nochmal, ob ich irgendwas tun soll, Tafel verstellen, noch irgendwas erklären. Wir haben noch so ein kleines Korollarchen, können ja mal drauf gucken. Aber wir beweisen heute nichts mehr, wir haben jetzt genug gearbeitet. Da ist das kleine Korollarchen. Da haben wir nämlich eine Formel, wenn man irgendwelche Linearkombinationen hinschreibt, dann kann man da das innere Produkt ganz leicht ablesen, indem man auf die Koeffizienten guckt. Das schreibt man einfach nur hin. Was wir also bekommen, sind mehrere neue, schöne Rechenregeln zum Umgang mit Charakteren. Und das wird dann dazu führen, das ist das nächste Lemma, Sie können ja alle schon luschern, was als nächstes kommt. Das wird dazu führen, dass wir zeigen können, dass man Charaktere halt nicht nur einfach als C-Linearkombinationen von irreduziblen Charakteren schreiben kann, sondern dass die Koeffizienten aus N0 kommen. Das ist doch eine sehr starke Einschränkung. Aber das überlegen wir uns im neuen Jahr. Ich gucke mal, ob Sie noch irgendwelche Fragen haben. Ich sehe da einen
Tippfehler. Da steht einmal 1 statt I in 4,8. Ich guck mal eben. Ja. Dankeschön, Christoph. Da ist tatsächlich ein Tippfehler. Das male ich mir mal ein, dass ich das noch korrigiere. Genau, die, da in Korrelat 4,8, da müsste stehen Summe über die I gleich 1 bis K Lambda I mal μ I Stern anstelle von 1 Stern. Dankeschön. So, was haben wir noch? Ich sehe Daumen und lächelnde Smileys, das freut mich. Ich bin auch gar nicht so richtig im Bild, aber das muss vielleicht auch nicht sein. Noch irgendwas, irgendwelche Fragen oder Kommentare? Wir sehen uns ja morgen in der Übung. Und die mache ich dann im Prinzip genauso. Ich setze mich wieder in den Seminarraum, so mit dem Laptop, mit der Webcam. Dann ist der Ton ein bisschen besser und ich bin ein bisschen flexibler mit der Kamera. Und dann werde ich wahrscheinlich einfach die Serie teilen, damit sie die sehen. Und dann sehen sie mich und die Tafel, da kann ich irgendwas ranmalen. Und da wäre natürlich toll, wenn Sie sich dann ganz stark beteiligen, wenn Sie also auf jeden Fall mit Ton, aber vielleicht sogar auch mit Bild dabei sind. Sie können auch gerne Ihre Notizen zur Übungsserie dann mit uns teilen und die erklären. Denn auf jeden Fall möchte ich dann, dass Sie viel mehr reden als ich. Dann habe ich jetzt noch eine Frage zum Schluss. Mal angenommen, wir dürfen uns im Januar noch nicht wieder in Präsenz treffen, sondern es wird ermutigt, dass wir virtuelle oder hybride Lehre machen. Wäre dann dieses Format, so wie ich das jetzt ausprobiert habe, für Sie in Ordnung? Können Sie das bitte mal kommentieren? Man kann das ja auch mischen, indem man sagt, dass die Leute, die kommen wollen und dürfen, dann kommen. Und dass die, die das nicht so gern möchten, dann aber die Möglichkeit haben, so über die Webcam die Vorlesung zu verfolgen. Das würde ja auch gehen. Das wäre toll, wenn Sie da mir jetzt noch ein bisschen Rückmeldung geben könnten. Gerne jetzt, ansonsten auch gerne morgen. Die Aufnahme der Vorlesung, die Audioaufnahme, die mache ich jetzt aus. Aber vielleicht können wir da jetzt noch 2 Minuten drüber reden, einfach damit ich weiß, welche Formate für Sie funktionieren. Danke fürs Zuhören.